Heute geht es um Sata Indriya. Und Sata wird ja manchmal auch mit Glauben übersetzt. Und deswegen wäre der Untertitel des heutigen Vortrags eigentlich Glauben ist gefährlich. Es ist irgendwie gerade heutzutage in diesen Zeiten eigentlich eine Art Rückfall in die Zeit vor der Aufklärung zu beobachten, mit einer Abkehr von Vernunft und der Hinwendung zu gefühlten Fakten und merkwürdigen Glaubensvorstellungen und der Aufspaltung der Gesellschaft von Freunden, Familien, zwischen Rechtgläubigen und Ketzern. Und das ist eigentlich eine recht unschöne Geschichte, die da passiert. Und ich habe mich neulich mal mit einem christlichen Freund über Glauben unterhalten und habe ihm so ein bisschen meine Vorstellungen, die auf der Buddha-Lehre basieren, geschildert. Und letztendlich ist dann doch die christliche Glaubensvorstellung sehr deutlich unterschieden von der buddhistischen Vorstellung von dem, was Sada eigentlich sein soll. Es wird dann letztendlich zu so einem naiven Kinderglauben, wie Kinder an die Eltern glauben, hat er gemeint. Und das halte ich für sehr gefährlich. Und bin sehr froh, dass wir dem eigentlich als Buddhisten nicht ausgeliefert sein müssen. Wir sind in der Lage, den Glauben zu hinterfragen. Wir sind in der Lage, den Glauben als Werkzeug zu betrachten, worauf dann wieder der Vorwurf des Utilitarismus kam. Ja, immer nur auf Nutzen ausgerichtet und so, aber so ist es nun mal. Die Heilsfähigkeiten, man könnte sie auch als Heilswerkzeuge bezeichnen, sind auf Nutzen ausgerichtet. Letztendlich ist der Nutzen von diesen Heilsfähigkeiten immer der, dass sie heilstauglich sind, dass sie uns zum Heil führen, dass sie zur Leidfreiheit führen sollen, wenn sie entwickelt und richtig angewandt werden. Darum müssen wir erst einmal klären, warum wir überhaupt etwas glauben oder warum Menschen etwas glauben. Ganz grundsätzlich, wenn wir irgendwo aufwachsen, dann übernehmen wir eigentlich den Glauben unserer Eltern, den Glauben der Gesellschaft. Schon allein, weil wir uns Akzeptanz und Status erhoffen, in der Gesellschaft, in unserem Umfeld, dann glauben wir vielleicht, weil irgendwelche Experten oder Autoritäten das gesagt haben oder weil es irgendwo geschrieben steht. Gibt es ja in Englisch so ein schönes Lied, Jesus loves me, yes I know, because the Bible tells me so. Hat mich schon immer fasziniert. Eine völlig absurde Geschichte, aber das ist halt das Problem mit blindem Glauben, der aufgrund von diesen Ursachen zustande kommt. Vielleicht glaubt man einfach, weil sich das irgendwie ganz gut anhört oder weil man nichts anderes kennt oder weil das in die eigene Geschichte, ins eigene Narrativ reinpasst. Und wahrscheinlich auch wesentlicher Faktor ist, dass man sich Orientierung, Sicherheit und Zugehörigkeit zu einer Gruppe dadurch verspricht und dann eventuell auch noch, weil man sich eine Belohnung für den Glauben im künftigen Dasein erhofft. Aber das ist, wie der Buddha sagen würde, ein wurzelloser Glaube, ein Glaube ohne Weisheit, der eben zu Aberglauben und Leichtgläubigkeit führt, ein irrationaler, blinder Glaube. Der auf Unwissenheit beruht, weil man nicht weiß, was die Dinge sind, an die es sich zu glauben lohnt. Und paart sich eigentlich immer auch mit Zweifel und mit Verwirrung. Er hat auch keine gültigen Maßstäbe. Der Glaube ohne Weisheit führt letztendlich in die Irre, während der Glaube oder sprechen wir vom wahren, dharmagemäßen Glauben, immer auch sich selber hinterfragt, immer auch das Verständnis des Glaubens selbst und seines Nutzens mit einschließt. Das Wesen des Glaubens ist ja, dass er nicht Wissen ist. Und deswegen muss er, wenn es ein dharmagemäßer Glaube sein soll, muss er auch immer die Möglichkeit enthalten, dass er falsch sein kann. Aber ohne, dass er zu einem Verhalten führt, das einem selbst oder anderen schadet. Das heißt, er muss immer auch in Harmonie mit meinem inneren Verständnis von dem, was heilsam oder unheilsam ist, stehen. Sonst funktioniert es nicht. Wir sehen das in der Kalama Sutta, wo der Buddha ganz klar fragt, sind diese Dinge heilsam oder unheilsam? Und er fragt sie dann ab, ob etwas verwerflich oder untadelig ist oder ob sie von Verständigen gepriesen oder getadelt werden. Und führen diese Dinge, wenn ausgeführt und unternommen, zum Wohl oder nicht? Und wenn wir einen Glauben, ein Vertrauen haben, das auf diesem eigenen inneren Verständnis basiert, dann kann oder dann sind schon viele Faktoren ausgeschlossen, die uns dann in die Irre führen würden. Und wir entwickeln eine Haltung, die aufgrund von Vertrauen und Akzeptanz von dem, was wir gehört haben, also die Worte von Edlen, das Hören der rechten Lehre, die dann die Haltung, die dann darauf ausgerichtet ist, dass es wahrscheinlich ist, dass dieser Glauben in die richtige Richtung führt, weil er eben auf der Prämisse des Nichtschadens basiert. Also es ist immer eine Frage, wenn ich irgendetwas glaube, wenn ich irgendeine Meinung habe, wozu führt diese Meinung? Führt die zu mehr Leid oder führt die zu weniger Leid? Das ist letztendlich der Maßstab, den man anlegen muss an jede Art von Glauben, Überzeugung, Meinung, Ansicht, die man vertritt. Es gibt dann natürlich noch einen zweiten Aspekt des Glaubens. Das ist ein affektiver Aspekt. Einer, der in Hingabe und Liebe zum Objekt des Glaubens besteht, eine Hinwendung des Herzens dazu, die wiederum zu innerer Freude führt, was uns dann die Sicherheit und das Selbstvertrauen verschafft, die nötige Kraft aufzubringen, uns so zu verändern, dass wir das Ziel des Glaubens oder des Vertrauens auch erreichen können. Weil ich muss natürlich auch an mich selber glauben können und muss selber Selbstvertrauen haben, sonst kommt man natürlich da auch nicht weiter. Ist Hier wesentlich einfacher, weil dieser Glaube einfach auf weisem Nachdenken beruht und nicht blind und irrational ist. Das heißt, die ernährende Bedingung des Vertrauens ist das Hören der guten Lehre. Und die ernährende Bedingung des Hörens der guten Lehre ist der Umgang mit edlen Menschen. Wenn das gegeben ist, können wir eben zu dem dhammagemäßen Glauben gelangen oder zum dhammagemäßen Vertrauen oder zur dhammagemäßen Überzeugung, die sich eben deutlich vom Sada des Putujana unterscheidet, der keine Heilsfähigkeiten besitzt und der, dessen Glaube oder dessen Überzeugung eben auf Unwissenheit und, wie soll man sagen, auf diesen Faktoren, die wir zu Anfang genannt haben, beruhen, warum er etwas glaubt. Und im Anguttara heißt es, dass das einer ist, der ohne verstanden und geprüft zu haben, etwas billigt, was er missbilligen sollte, und ohne verstanden und geprüft zu haben, etwas missbilligt, was er hätte billigen sollte. Der buddhistische Begriff von Sada ist ganz eindeutig eben mit Verstehen und Prüfen verbunden und nicht ein einfaches Übernehmen von etwas, das man aufgrund von allen möglichen Dingen glaubt. Es gibt ein recht nettes Beispiel in den Sutten dafür, für jemanden, der einfach so alles glaubt, was man ihm erzählt. Das ist der Sunakata. Das ist einer, der auf jeden Asketen reinfällt, der ihn irgendwie beeindruckt und an jeden gleich für eine heilige Respektsperson hält, ganz gleich wie abgefahren die auch sind. Und zu jener Zeit lebte in Visali der nackte Asket Kandara Masuka. Der stand in Gunst und war berühmt. Er hatte 7 Gelübde abgelegt und auf sich genommen. Mein ganzes Leben will ich ein Unbekleideter sein, werde keine Kleidung anlegen. Mein ganzes Leben werde ich den Reinheitswandel gehen, werde keinen Geschlechtsverkehr ausüben. Mein ganzes Leben werde ich mich nur von Alkohol und Fleisch ernähren, nicht gekochten Reisbrei genießen. Von Visali aus in östliche Richtung werde ich über die Udena-Gedenkstätte nicht hinausgehen. Von Visali aus in südliche Richtung werde ich über die Gotamaka-Gedenkstätte nicht hinausgehen. Von Visali aus in westliche Richtung werde ich über die Satamba-Gedenkstätte nicht hinausgehen. Von Visali aus in nördliche Richtung werde ich über die Bahuputta-Gedenkstätte nicht hinausgehen. Also er bleibt in Visali, läuft nackt herum, säuft sich einen an, isst nur Fleisch und wird dann eben von vielen, auch eben von dem Sunakata, der sich eigentlich als Nachfolger des Buddhas bekennt, für einen Heiligen gehalten. Das ist etwas, was man heutzutage auch immer wieder findet. Dass die schrägsten Typen zu Gurus hochstilisiert werden und jede Menge Gefolgsleute anhäufen können. Und deswegen ist es wichtig, beim Vertrauen den richtigen Maßstab anzulegen. Und da gibt es auch wieder etwas aus dem Anguttara, wo der Buddha sagt, 4 Menschen, ihr Mönche, sind in der Welt anzutreffen. Welche 4? Einer, der die äußere Erscheinung zum Maßstab nimmt, aufgrund der äußeren Erscheinung Vertrauen fasst. Einer, der das Gehörte zum Maßstab nimmt, aufgrund des Gehörten Vertrauen fasst. Einer, der asketische Rauheit zum Maßstab nimmt, aufgrund asketischer Rauheit Vertrauen fasst. Und dann noch einer, der Dhamma zum Maßstab nimmt, aufgrund von Dhamma Vertrauen fasst. Also ich habe dir vorher schon einige Dinge genannt, aufgrund deren wir etwas glauben könnten. Aber hier ist es wichtig, dass die Vernunft eingeschaltet wird und das Verstehen, oder dass wir zu verstehen lernen, was Sada ist und wozu er dient. Und der Buddha macht es immer ganz klar, dass es eben ein Vertrauen braucht, das sogar, wenn es falsch wäre, zu etwas Gutem führt. Er sagt, gibt es eine andere Welt und gibt es eine Frucht, ein Ergebnis guter und schlechter Taten, so ist es möglich, dass ich beim Zerfall des Körpers nach dem Tode auf glücklicher Daseinsfährte erscheine in himmlischer Welt. Diesen ersten Trost, das ist ja gewiss. Gibt es aber keine andere Welt und keine Frucht, kein Ergebnis guter und schlechter Taten, so lebe ich eben hier in dieser Welt ein leidlos glückliches Leben, frei von Hass und Übelwollen. Dieses zweiten Trostes ist der gewiss. Also man muss immer diese beiden Möglichkeiten im Auge haben, weil Glauben eben nicht Wissen ist. Diese Art von Sada gründet sich eben auf der Erkenntnis, dass jedes Konzept, jedes Narrativ, jede Vorstellung, die man hat, Konsequenzen hat und man aufgrund dessen eine wählen sollte, die heilsam ist und bei der man auf jeden Fall auf der richtigen Seite ist. Deswegen heißt es ja auch, mit Weisheit hat der Dhamma Anusari die Lehren, die vom Tathagata verkündet sind, reflektiv ausreichend angenommen. Das nennt man dann Akaravati Sada, auf Vernunft beruhendes Vertrauen. Auch in M60 finden wir diese Sichtweise des Vertrauens, wo es um die unbestreitbare Lehre geht. Haushälter, gibt es irgendeinen Lehrer, dem ihr zustimmt, zu dem ihr Vertrauen gefasst habt, das auf Vernunftgründen beruht? Und als sie verneinen, erklärt er ihnen eben die unbestreitbare Lehre. Darüber erwägt ein Weiser so, wenn es keine andere Welt gibt, dann wird sich dieser gute Mensch bei der Auflösung des Körpers ausreichend in Sicherheit gebracht haben. Aber wenn es eine andere Welt gibt, dann wird er bei der Auflösung des Körpers nach dem Tode in Umständen, die von Entbehrungen geprägt sind, wieder erscheinen. An einem unglücklichen Bestimmungsort, in Verderbnis, ja sogar in der Hölle. Aber egal, ob das Wort jener guten Mönche und Brahmanen wahr ist oder nicht, einmal angenommen, es gibt keine andere Welt. Dieser gute Mensch wird trotzdem hier und jetzt von den Weisen als eine unmoralische Person getadelt, als einer mit falscher Ansicht, der die Lehrmeinung des Nihilismus vertritt. Wenn es aber andererseits eine andere Welt gibt, dann hat dieser gute Mensch einen doppelt schlechten Wurf gemacht, weil er von den Weisen hier und jetzt getadelt wird und weil er bei der Auflösung des Körpers nach dem Tode in Umständen, die von Entbehrungen geprägt sind, wieder erscheinen wird, an einem unglücklichen Bestimmungsort in Verderbnis, ja sogar in der Hölle. Er hat diese unbestreitbare Lehre falsch angenommen und übernommen auf eine Weise, dass sie sich nur in eine Richtung erstreckt und die heilsame Alternative ausschließt. Und eben, wie er bei den Kalamas auch immer sagt, diese Dinge sind unheilsam, sind verwerflich, werden von Verständigen getadelt und wenn sie ausgeführt und unternommen werden, führen sie zu Unheil und Leiden. Wenn ihr das selbst erkennt, dann mögt ihr sie aufgeben. Und natürlich das Gegenteil, wenn es etwas Heilsames ist. Und das ist der Beginn letztendlich von Sada Indriya. Das Selbsterkennen, Ehipassiko, von Heilsamen führt zum Umgang mit guten Menschen, zum Hören der guten Lehre, ist die Voraussetzung für lehrgemäßes Vertrauen. Die Fähigkeit zu unterscheiden, also, oder wie ich eigentlich immer sage, das Bullshit-Radar muss gut geeicht sein, damit man eben nicht jeden Blödsinn glaubt. Dann kann man das erkennen, sind das jetzt edle Menschen, die gute Lehre verkünden, oder sind das, ja, man weiß es nicht, wie man sie nennen soll, ihr Lehrer vielleicht. Hat man dann die guten Menschen gefunden, dann lehren sie uns das Dhamma mit seinen immer höheren Ebenen, mit seinen immer erhabeneren Ebenen, mit seinen dunklen und hellen Gegenstücken. Da der Lehrer den Bhikkhu auf solche Weise das Dhamma lehrt, kommt der Bhikkhu durch unmittelbares Erkennen einer bestimmten Lehre in eben diesem Dhamma zu dem Schluss über die Lehren. Und was ist dieser Schluss über die Lehren, oder was ist letztendlich das dhammagemäße Vertrauen, das man hat, das dann eben auch die Fähigkeit ist, Sada Indriya, es ist das, wie der Erhabene sagt, das Auge, ihr Mönche, ist vergänglich, wandelbar, veränderlich. Das Ohr, die Nase, die Zunge, der Leib und der Geist sind vergänglich, wandelbar, veränderlich. Wenn nun ihr Mönche diese Dinge so verstanden, wer nun ihr Mönche diese Dinge so verstanden hat, dass sie in im gewissen Maße klar werden, der wird ein Wahrheitsergebener genannt, ein Dhamma Anusari. Und hat er das, ist ihm das so weit klar geworden, dann kann er wirklich die Zuversicht oder das Vertrauen in den Lehrer haben. Und wir haben nur einen Lehrer, und das ist der Erhabene. Der Erhabene ist vollständig erwacht. Das Dhamma ist vom Erhabenen gut verkündet. Der Sangha praktiziert gut. Falls irgendetwas unklar ist, oder es Fragen gibt oder Einwände oder so, dann bitte jederzeit sich freischalten. Ganz generell ist es so, dass die lehrgemäße Glaubensüberzeugung Sada ein Gefühl der Bindung an oder des Vertrauens in eine Person, eine Lehre oder eine Praxis ist. Das Sanskritwort Shraddha stammt von der Wurzel Shrad, Überzeugung haben und da aufrechterhalten. Also das heißt, das Vertrauen aufrechterhalten und standhaft bleiben. Man hält an einer Ditya, an einer Ansicht, Meinung, Überzeugung fest, die im besten Falle heilsam ist. Andererseits eben nicht nur durch das weise Betrachten, durch Yoniso Manasikara, wird Sada gestärkt und gefestigt, sondern man darf auch den affektiven Aspekt nicht vernachlässigen, der in Pali durch verschiedene Begriffe ausgedrückt wird, wie Pema, Zuneigung, Liebe, Pasada, ein ruhiges Zugetansein, Bhati, Hingabe, Garava, Respekt. Das sind Emotionen ist vielleicht das falsche Wort, aber es sind auf jeden Fall Gefühlsregungen, die ganz wesentlich dazu beitragen, Sada zu stärken und zu vertiefen. Wir haben schon vom Dhamma Anusari gesprochen. Bei dem wird natürlich die Vernunft, das weise Betrachten und so weiter im Vordergrund stehen. Beim Sada Anusari werden eben genau diese affektiven Aspekte im Vordergrund stehen. Aber auch er erkennt, dass das Auge, das Ohr, die Nase, die Zunge, der Leib und der Geist vergänglich, wandelbar, veränderlich sind. Und dass der Erhabene vollständig erwacht ist, dass Dhamma vom Erhabenen gut verkündet ist und die Sangha gut praktiziert. Hier heißt es, vorher hieß es, dass es ihm in gewissem Maße klar geworden ist. Und beim Sada Anusari heißt es, wer so in diesen Dingen Vertrauen hat, ihr Mönche so davon überzeugt ist, der wird ein Vertrauensergebener genannt. Betreten hat er die rechte Bahn, betreten hat er den Bereich hoher Menschen, hinter sich gelassen den Bereich der Weltmenschen. Unfähig ist er, eine Tat zu begehen, der zufolge er in der Hölle, im Tierschoß, in der Geisterwelt geboren werden könnte. Unfähig ist er abzuscheiden, bevor er das Ziel des Stromeintritts verwirklicht hat. Beiden Nachfolgern wird Sapurisabhati bescheinigt, die Hingabe eines rechtschaffenen Menschen, so könnte man es übersetzen. Da heißt es in M65, da macht irgendein Bhikkhu mit einem gewissen Maß an Vertrauen und Liebe Fortschritte. In M22 heißt es, in diesem Dhamma, das auf solche Weise von mir wohl verkündet wurde, das klar, offen, ersichtlich und frei von Flickwerk ist, gehen jene, die genug Vertrauen in mich haben, die genug Liebe für mich empfinden, alle der himmlischen Welt entgegen. Und es gäbe noch etliche andere Stellen dazu. Mir wurde gesagt, ich soll nicht zu viel von diesen Stellen zitieren, aber ich habe eine Materialsammlung von über 70 Seiten sowieso auf 11 eingedampft, also insofern könnt ihr froh sein, dass ich das nicht alles mit euch teile. Ein ganz wichtiges Wort im Zusammenhang mit Sada ist das Wort Pasada und die Ableitungen dieses Sanskrit-Wortes oder dieses Wortes, das auf Sanskrit Prasada heißt. Und eigentlich sowas heißt, fest in einem Zustand der Klarheit und Ruhe und Heiterkeit sitzen. Das ist der Glaube an und die Zuneigung zu einem Lehrer, die aber mit Klarheit des Geistes, Gelassenheit und Verständnis einhergeht. Da gibt es im Tivutaka den Satz, die mit dem Erwachten zufrieden sind, sind mit dem Höchsten zufrieden. Die aber mit dem Höchsten zufrieden sind, denen wird höchster Lohn. Und da eben kommt immer das Wort Pasada bzw. Pasana vor. Also, wer sich schon mal gefragt hat, Bhante Pasana, was das wohl heißt, gewinnt da vielleicht Klarheit. Dann gibt es verschiedene Abhipassano, Sampasiddhati, Passana, Chitto, also Ableitungen dieses Wortes, die an verschiedenen Stellen vorkommen, das spare ich mir jetzt auch. Allerdings wichtig ist Chitta Pasada. Das ist deswegen wichtig, um diesen affektiven Aspekt von Sada ein bisschen zu verdeutlichen, was ja immer schwierig ist, über Emotionen oder Gefühle zu sprechen, die in Worte zu fassen. Deswegen lese ich da ein paar Stellen vor aus den Sutten, wodurch das dann vielleicht klarer wird, was mit diesem affektiven Aspekt gemeint wird. Citta Passara eben der mit klarer, heiterer Überzeugung erfüllte Geist. In A381 heißt es, auf diese Worte sprach der ehrwürdige Ananda zum Erhabenen, heil mir, gut habe ich's getroffen, dass ich einen so hochmächtigen, so hochgewaltigen Meister habe. Auf diese Worte sprach der ehrwürdige Udayi zum ehrwürdigen Ananda, was nützt es dir, Bruder Ananda, dass dein Meister so hochmächtig, so hochgewaltig ist? Da wandte sich der Erhabene an den ehrwürdigen Udayi. Nicht so, Udayi, nicht so, Udayi. Sollte Ananda unbefreit von Begehren sterben, so würde er, Udayi, infolge jenes freudigen Vertrauens, eben Citta Passada, in seinem Herzen siebenmal unter den Gottheiten die Götterschaft und siebenmal in eben diesem indischen Erdteil die Königsherrschaft führen. Es wird jedoch Ananda noch bei Lebzeiten völlig vom Wahn erlöschen. Dann gibt es die Geschichte von den Kammerherren, die sagen, und als wir dann hörten, der Erhabene werde von den Kosalan nach Savatthi wandern, da waren wir befriedigt und froh im Gedanken, der Erhabene wird näher zu uns kommen. Als wir dann gar hörten, der Erhabene sei von den Kosalan nach Savatthi gekommen und weile im Siegerwalde im Garten Anathapindikas, da war unsere Befriedigung nicht gering, da war unser Frohsinn nicht gering im Gedanken, der Erhabene ist in unserer Nähe. Und im Suttanipata sagt der Pingya, weil er gefragt wurde, ja, also wenn der so toll ist, warum bist du dann jetzt wieder weggegangen von ihm? Ist jetzt so was über 1000 Kilometer weit weggewandert von ihm? Wie geht's dir denn da damit? Dann sagt der Pingya, nicht einen Augenblick bin ich von ihm entfernt, o Priester. Von Gotama so reich an Weisheit, von Gotama so einsichtsreich. Ich sehe im Geiste ihn, als ob mit meinen Augen. Bei Tag und Nacht, o Priester, unablässig. Verehrend ihn verbringe ich die Nacht. Daher, so denke ich, bin ich nicht weit entfernt. Vertrauen, Freude, Denken, Achtsamkeit, nicht weichen sie in mir von jener Satzung Gotamas. In welcher Richtung auch der Weisheitsreiche hingeht, nach dieser eben bin ich hingewandt. Der alt ich bin und von geringer Kraft, mich trägt der Körper nicht mehr hin. Doch im Gedankenfluge folge ich beständig. Mein Geist, o Priester, ist an ihn gebunden. Also wirklich schöne Beispiele von großer Hingabe, Respekt und Verehrung an den Erhabenen. Bei diesen affektiven Geschichten hat man natürlich auch ein Problem, genauso wie die Vernunft irre gehen kann, können auch die Emotionen fehlgeleitet werden und sie werden dann zu Pugala Passada, zu einer persönlichen Zuneigung. Und das kann dann wiederum dazu führen, dass wenn bestimmte Umstände eintreten, dass man sich von der Lehre wieder abwendet. Ferner, ihr Mönche, da ist die Person, zu der man starke Zuneigung hegt, in ferne Länder fortgezogen. Oder sie hat den Orden verlassen, oder sie ist gestorben. Da wird einem also zumute, ach, der Mensch, der mir lieb und teuer war, ist gestorben. Darob pflegt man keinen Verkehr mehr mit den anderen Mönchen. Wenn man aber mit den anderen Mönchen keinen Verkehr mehr pflegt, so bekommt man nicht die gute Lehre zu hören. Wenn man aber die gute Lehre nicht zu hören bekommt, so fällt man ab von ihr. Wenn sich eben so ein Personenkult entwickelt und wenn dieses ganze Vertrauen, das eigentlich ins Dhamma gesetzt werden sollte, in die Person gesetzt wird, und dann der Ajahn plötzlich die Robe ablegt oder es aufkommt, dass er irgendetwas getan hat, was er eigentlich nicht tun sollte. Oder weiß der Teufel, es gibt ganz viele Beispiele, wo das schon passiert ist, dass Menschen durch Charisma einer Person zum Dhamma hingezogen wurden und dann plötzlich die Enttäuschung eintritt, weil diese Person eben nicht so toll ist, wie man zu Anfang gedacht hat. Es ist so ein bisschen eine Verliebtheitsgeschichte, wenn man alles in rosa Farben sieht und dann erst nach einer gewissen Zeit wieder die Ernüchterung einkehrt. Deswegen sagt auch der Buddha selbst, lass es gut sein, Vakali. Was soll dir der Anblick dieses fauligen Körpers? Wer da die Leere sieht, der sieht mich. Wer mich sieht, der sieht die Leere. Wahrlich, die Leere sehen, sieht man mich. Mich sehen, sieht man die Leere. Also auch wenn man am Rockzipfel vom Buddha selber hängen würde, würde es nichts nützen, wenn man die Leere nicht sieht, die er verkörpert. Aber wenn man eben diese Klippe umschifft, dann und trotzdem viel Gefühl, Hingabe und Respekt in sich spürt, dann wird man schließlich zu einem Sada Anusari. Und was für eine Person ist der Vertrauensergebene? Da nimmt eine bestimmte Person nicht mit dem Körper Kontakt mit jenen Erlösungen auf, die friedvoll und formlos sind und Formen transzendieren und verweilt nicht darin. Und ihre Triebe sind noch nicht vernichtet und dadurch, dass sie mit Weisheit sieht, Entschuldigung, ich kann halt nur nicht lesen. Und ihre Triebe sind noch nicht vernichtet dadurch, dass sie mit Weisheit sieht. Aber sie hat ausreichend Vertrauen in den Tathagata, ausreichend Liebe für den Tathagata. Darüber hinaus hat sie diese Qualitäten, die Fähigkeit des Vertrauens, die Fähigkeit der Energie, die Fähigkeit der Achtsamkeit, die Fähigkeit der Konzentration und die Fähigkeit der Weisheit. Diese Art von Person nennt man einen Vertrauensergebenen. Und was folgt auf den Vertrauensergebenen oder wenn das in die richtige Richtung läuft, dann kommt der Vertrauensbefreite, der Sada Vimutto. Da nimmt eine bestimmte Person nicht mit dem Körper Kontakt mit jenen Erlösungen auf, die friedvoll und formlos sind und Formen transzendieren und verweilt nicht darin. Aber einige ihrer Triebe sind vernichtet, dadurch, dass sie mit Weisheit sieht. Und ihr Vertrauen ist in den Tathagata gesetzt, in ihm verwurzelt und verankert. Diese Art von Person nennt man einen, der durch Vertrauen befreit ist. Also das heißt, letztendlich ist Sada erst mit dem Stromeintritt wirklich verwurzelt und verankert. Aber wie schon gesagt, für beide, den Vertrauensergebenen und den Ansichtsgereiften, so heißt der Dhamma Anusari auch gelegentlich, der Ditti Patto, gilt, das Auge ist vergänglich, wandelbar, veränderlich, das Ohr, die Nase, die Zunge, der Leib und der Geist sind veränderlich, wandelbar, vergänglich, wandelbar, veränderlich. Wer, ihr Mönche, diese Dinge so versteht und erkennt, der wird in den Strom eingetreten genannt. In niederen Welten ist er nicht mehr verfallen. Gesichert ist er dem Erwachen entgegengehend. Das ist dann für beide gültig, sobald der Stromeintritt erreicht wurde. Und dann besitzen beide dann letztendlich Sada Indriya, das man daran erkennt, das ist von den vier Gliedern des Stromeintritts begleitet wird. Daran ist die Fähigkeit des Vertrauens zu erkennen. wird man natürlich auch immer gern selber erkennen, wie weit man schon ist. Und da gibt es einen Hinweis im Samyutta 48. Und was ist der Standpunkt, aufgrund dessen ein übender Mönch, der noch auf der Stufe des Übenden steht, erkennen kann, ich bin ein Übender? Da erkennt ein übender Mönch, ihr Mönche, wirklichkeitsgemäß, das ist das Leiden, das ist die Leidensentwicklung, das ist die Leidensauflösung, das ist das zur Leidensauflösung führende Vorgehen. Weiter so dann, ihr Mönche, führt sich der übende Mönch vor Augen, gibt es wohl außerhalb einen anderen Asketen oder Brahmanen, der die Lehre ebenso wirklich, echt und wahrhaftig zeigt wie der Erhabene? Und er erkennt, nicht gibt es außerhalb einen anderen Asketen oder Brahmanen, der die Lehre ebenso wirklich, echt und wahrhaftig zeigt wie der Erhabene. Auch das ist, ihr Mönche, ein Standpunkt, aufgrund dessen ein übender Mönch, der noch auf der Stufe des Übenden steht, erkennen kann, ich bin ein Übender. Und ferner noch, ihr Mönche, erkennt ein übender Mönch die fünf Fähigkeiten. Zwar ist er darüber, was ihr Ausgang ist, was ihr Höchstes ist, was ihre Früchte sind, was ihr Endziel ist, noch ohne leibhaftige Erfahrung, aber weise durchbohren sieht er sie. Auch das ist, ihr Mönche, ein Standpunkt, aufgrund dessen ein übender Mönch, der noch auf der Stufe des Übenden steht, erkennen kann, ich bin ein Übender. Also hier geht es um den Seka, um den, der schon in den Strom eingetreten ist und der Avijja Prasada erlangt hat. Den unerschütterlichen Glauben, das unerschütterliche Vertrauen, die vollkommen klare Zuversicht aufgrund von durchdringender Erkenntnis, aufgrund vom Öffnen des Dhamma-Auges. Das geht dann hin bis zur Triebfreiheit. Also sowohl der Stromeingetretene hat dieses Avijja Prasada, als auch der Arahat letztendlich. Das wird so beschrieben, wie in der Erde fest der Stadttorpfeiler steht, von Winden jeder Richtung unerschüttert, als diesen gleich künd ich den edlen Menschen, der vierfach edle Wahrheit unbeirrbar schaut. Dies köstliche Juwel, es leuchtet uns im Orden. Durch diese Wahrheit möge Glück entstehen. Oder gleich wie ihr Mönche die königliche Grenzfestung einen Turm besitzt, mit tief in die Erde eingelassenem Fundament, unbeweglich und unerschütterlich, zum Schutze der Einwohner und zur Abwehr der Fremden. So, ihr Mönche, besitzt der edle Jünger Vertrauen. Er glaubt an das Erwachen des Vollendeten, so nämlich. Dies wahrlich ist der Erhabene, er ist der Heilige, vollkommen Erwachte, der in Wissen und Wandel bewährte, der Gesegnete, der Kenner der Welt, der unvergleichliche Lenker führungsbedürftiger Menschen, der Meister der Götter und Menschen, der Erwachte, der Erhabene. Der mit dem Turme des Vertrauens ausgestattete edle Jünger aber überwindet das Unheilsame und entfaltet das Heilsame, überwindet das Tadelhafte und entfaltet das Untadelige, und er bewahrt sein Herz in Reinheit. Also hier wird auch deutlich gemacht, dass dieses Vertrauen eben wichtig ist, um die nötige Tatkraft zu entwickeln, das Heilsame zu entwickeln und das Unheilsame zu überwinden. Dann heißt es, noch ein schönes Beispiel für das Avijja Prasada. Er, Ananda, mag bei den vier Grundstoffen, nämlich dem festen Element, dem flüssigen Element, dem Hitzeelement, dem Windelement, sich eine Veränderung zeigen, doch keine Veränderung kann es geben für einen edler Jünger, der voll unerschütterlichem Vertrauen, erfüllt ist zum Erleuchteten, zur Lehre und zur Mönchsgemeinde. Mit der Veränderung meine ich hier dies. Dass ein edler Jünger, der von unerschütterlichem Vertrauen erfüllt ist, zum Erleuchteten, zur Lehre und zur Mönchsgemeinde in der Hölle wieder erscheinen sollte, in der Tierwelt oder im Gespensterreich. Eine solche Möglichkeit besteht nicht. Ja, wäre mein Husten einfach nicht los, tut mir leid. Gut, eben dieses Vertrauen, das wir entwickeln auf diese Weise, trägt, wie gesagt, dazu bei, das Selbstvertrauen zu entwickeln, das wir benötigen, um die Anstrengung zu machen, in die richtige Richtung zu gehen. Und dazu heißt es eben im Dhammapada: sei selbst dein eigener Herr, wer könnte dich sonst schützen? Oder hast du dein Heil erkannt, behalte es stets im Sinn. Wenn wir das Vertrauen in uns selbst, unser Lehrverständnis und unser lehrgemäßes Verhalten haben, dann wächst die Tatkraft, die nötig ist, um die anderen Indriya zu entwickeln und zu stärken. Aber wichtig ist eben, dass das immer mit Erkennen und Verständnis einhergeht. Deswegen spricht der Buddha auch vom edlen Erkennen, das im Jünger aufsteigt, eben wie wir vorher gesagt haben, das Auge, das Ohr, die Nase und so weiter sind vergänglich. Wenn das aufgestiegen ist im edlen Jünger, dann sind die vier Fähigkeiten fest gegründet, haben die vier Fähigkeiten festen Anhalt. Welche vier? Die Fähigkeit des Vertrauens, die Fähigkeit der Tatkraft, der Achtsamkeit, der Einigung. Im edlen Jünger, ihr Mönche, der Weisheit besitzt, festigt sich demzufolge das Vertrauen, festigt sich demzufolge die Tatkraft, festigt sich demzufolge die Achtsamkeit, festigt sich demzufolge die Einigung. Es zeigt sehr schön, wie die Indriya ineinander greifen und wie gerade Sada und Panya zusammenspielen. Gleich wie bei einem Giebelhaus, solange der Giebel nicht aufgerichtet ist, auch der Firstbalken nicht fest gegründet ist, keinen sicheren Anhalt hat. Sobald aber bei einem Giebelhaus der Giebel aufgerichtet ist, ist auch der Firstbalken fest gegründet und hat sicheren Anhalt. Ebenso nun, ihr Mönche, sobald in einem edlen Jünger das edle Erkennen aufgestiegen ist, sind die vier Fähigkeiten fest begründet, haben die vier Fähigkeiten festen Anhalt. Was dazu natürlich auch gehört, zum edlen Erkennen, ist etwas, worauf der Thanissaro Bhikkhu eingeht. Das habe ich ein bisschen gekürzt und übersetzt. Halte ich aber für ganz wesentlich und könnte ich auch nicht besser sagen. Insofern beziehe ich mich auf diesen Text. Zusammenfassend können wir feststellen, dass der Glaube an das Erwachen des Buddha die Voraussetzung für ein fortschreitendes Wachstum in der Lehre ist. Der Buddha setzte verschiedene Mittel ein, um seinen Zuhörern dieses Vertrauen zu vermitteln, vor allem aber seine Verstandeskraft. In den meisten Fällen benötigte er nur ein tiefes Gespräch und eine entsprechende geistige Bereitschaft und Befähigung, damit er sie Schritt für Schritt von dem, was sie als unmittelbar offensichtlich betrachteten, wie die Kalamas zum Beispiel, die verstanden haben, dass Gier heilsam ist, Gier unheilsam ist, Hass unheilsam ist und so weiter, zu immer höheren und subtileren Punkten lenken konnte. Typischerweise begann der Buddha mit den unmittelbaren Freuden der Großzügigkeit und Tugend, gefolgt von den längerfristigen sinnlichen Belohnungen dieser Eigenschaften gemäß dem Kammerprinzip. Dann sprach er über die Nachteile dieser sinnlichen Freuden und schließlich über die Vorteile der Entsagung. Wenn seine Zuhörer seinen Überlegungen bis hierher folgen konnten, waren sie bereit für die fortgeschritteneren Lehren. Der Glaube, der auf Vernunft und Verständnis beruht, ist stabiler als unvernünftiger, blinder Glaube. Aber er kann das direkte Wissen über die Gesetzmäßigkeit des Dhamma und der Leitfreiheit nicht ersetzen. Dennoch ist Sadda eine Voraussetzung, um dieses direkte Wissen zu erlangen. Es gibt Gaben, Dargebrachtes und Geopfertes. Es gibt Frucht und Ergebnis guter und schlechter Taten. Es gibt diese Welt und die andere Welt. Es gibt Mutter und Vater, es gibt spontan geborene Wesen, es gibt gute und tugendhafte Mönche und Brahmanen auf der Welt, die diese Welt und die andere Welt durch Verwirklichung mit höherer Geisteskraft erfahren haben und erläutern. Darüber haben wir auch schon mal eingehend gesprochen. Und genauso wie der Tanisaro bin ich auch der Meinung, dass diese Überzeugungen die Mindestvoraussetzung bilden, um den Weg zum Heilsamen zu folgen. Wenn man sie bezweifelt, wird es schwierig sein, die Energie oder das Engagement aufzubringen, die erforderlich sind, um heilsame Qualitäten im Geist zu entwickeln. Es ist wahrscheinlicher, dass man zu selbstsüchtiger Befriedigung unmittelbarer Wünsche zurückkehrt, ohne an richtig oder falsch zu denken. Die Bereitschaft, diese Glaubensüberzeugungen zu akzeptieren, gilt daher als erster Schritt von der bloßen Bekanntschaft mit den Lehren Buddhas bis zur Stufe des sich darauf Einlassens. Wenn man den Wert dieser Prinzipien anerkennt und sie im Rahmen seiner Fähigkeiten befolgt, kann man den richtigen Charakter entwickeln, der erforderlich ist, um die höheren Ebenen der Lehre Buddhas zu verstehen, die in den vier edlen Wahrheiten gipfeln. Der praktische Aspekt der Überzeugung vor dem Eintritt in den Strom wird als Üben gemäß dem Dhamma bezeichnet. Das bedeutet, dass man bereit sein muss, das Dhamma vor seine Vorlieben zu stellen, damit man nicht einfach im Einklang mit seinen Vorlieben und Abneigungen übt. Dies ist der wahre Test für die eigene Überzeugung. Mit dem Erreichen des Stromeintritts wird die Überzeugung vom Prinzip des Kammas und des geschickten Umgangs damit so gefestigt, dass man nicht absichtlich gegen eines der Grundprinzipien verstößt, die die richtige Sprache, das richtige Handeln oder den richtigen Lebensunterhalt umfassen. Dies ist die Bedeutung des Faktors des Stromeintritts, der als Tugenden, die den Edlen lieb sind, bezeichnet wird. Aber natürlich ist auch die Tugend abhängig vom Vertrauen und ohne Vertrauen kann man sie nicht vervollkommnen. Ist Dhanandaka, der Mönch, voll Vertrauen, aber ohne Sittlichkeit, so ist er eben in dieser Hinsicht noch unvollkommen. Diese Eigenschaft muss er daher zur Vollkommenheit bringen und danach trachten. Ach, möchte ich doch neben dem Vertrauen auch Sittlichkeit besitzen. Wenn er aber neben dem Vertrauen auch noch Sittlichkeit besitzt, so ist er in dieser Hinsicht vollkommen. Ist da Nandaka ein Mönch voller Vertrauen und Sittenrein, nicht aber im Besitz der inneren Geistesruhe, so ist er in dieser Hinsicht noch unvollkommen. Also das, dann geht es so weiter durch die anderen Indriya. Wenn da Nandaka, ein vierfüßiges Tier, einen verkümmerten, hässlichen Fuß besitzt, so ist es eben hinsichtlich jenes Gliedes unvollkommen. Ebenso auch Nandaka ist der Mönch, der Vertrauen, Sittlichkeit und innere Geistesruhe besitzt, nicht aber den hohen Wissenshellblick, eben in dieser Eigenschaft noch unvollkommen. Diese Eigenschaft muss er daher zur Vollkommenheit bringen und danach trachten. Ach, möchte ich doch neben dem Vertrauen der Sittlichkeit und der inneren Geistesruhe auch noch den hohen Wissenshellblick besitzen. So, also greifen diese Heilsfähigkeiten stets ineinander und stützen sich gegenseitig, damit sie den edlen Nachfolger letztendlich zum Erreichen des höchsten Ziels befähigen. Wer daher als edler Jünger beim Vollendeten zu einem eindeutigen Ergebnis gekommen ist, voller Zuversicht ist, der kann nicht mehr am Vollendeten oder der Lehre des Vollendeten schwanken und zweifeln. Denn vom vertrauenden edlen Jünger her ist zu erwarten, dass er Tatkraft einsetzen wird, um unheilsame Dinge zu überwinden und heilsame Dinge zu erringen. Er dauert stark und standhaft aus, gibt bei heilsamen Dingen die Aufgabe nicht auf. Was Herr, dessen Tatkraft ist, das ist seine Fähigkeit der Tatkraft. Vom vertrauenden edlen Jünger her, der Tatkraft einsetzt, ist zu erwarten, dass er achtsam sein wird, mit höchster Geistesgegenwart begabt. Was da einst getan, einst gesagt wurde, daran denkt er, daran erinnert er sich. Was Herr, dessen Achtsamkeit ist, das ist seine Fähigkeit der Achtsamkeit. Vom vertrauenden edlen Jünger her, der Tatkraft einsetzt und Achtsamkeit gegenwärtig hat, ist zu erwarten, dass er das Loslassen zum zentralen Ansatzpunkt macht. Einigung erlangen wird die Einigung des Herzens. Was Herr, dessen Einigung ist, das ist seine Fähigkeit zur Einigkeit. Vom vertrauenden edlen Jünger her, der Tatkraft einsetzt und dessen Achtsamkeit gegenwärtig und dessen Herz einig ist, ist zu erwarten, dass er Weise erkennen wird. Anfangslos ist das Wandelsein ein erster Anfang, der vom Nichtwissen gehemmten Wesen, die vom Durst gefesselt dahintreiben und umherkreisen, ist nicht zu erkennen. Die restlose Entreizung und Auflösung des Nichtwissens, dieser verkörperten Finsternis, das ist die Stätte der Ruhe. Das ist die erlesene Stätte, nämlich die Beruhigung aller Gestaltungen, das Loslassen aller Bezüge, die Versiegung des Durstes, die Entreizung, die Auflösung, das Nibbana. Was Herr, dessen Weisheit ist, das ist seine Fähigkeit der Weisheit. Dem edlen Jünger, der derart kämpft und kämpft, derart achtsam und achtsam war, derart sich einigt und einigt, derart weise erkennt und erkennt, gewinnt höchstes Vertrauen. Jene Dinge, die ich vorher nur gehört habe, die habe ich jetzt leibhaftig erfahren und verweile darin. Ich sehe sie mit durchbohrender Weisheit. Was Herr, dessen Vertrauen ist, das ist seine Fähigkeit des Vertrauens. Recht so, Sariputta. Wer der Sariputta als edler Jünger beim Vollendeten zu einem eindeutigen Ergebnis gekommen, voll Zuversicht ist, der kann nicht mehr am Vollendeten oder der Lehre des Vollendeten schwanken und zweifeln. Vom vertrauenden edlen Jünger Sariputta ist zu erwarten, dass er die fünf Fähigkeiten derart erwerben wird. Das war's.
Dankeschön.
Gerne, wenn es noch irgendwelche Fragen gibt und ich noch ein bisschen weiter krächzen soll, dann mache ich das gerne.
Könntest du bitte noch verraten, welche die letzte Sutta war?
Das war die Samyutta 48,50.
Vielen Dank.
Es ist eben nicht so, wie es in anderen Religionen ist, dass man einfach den Glauben hat oder man hat ihn nicht. Sondern das ist im Buddhismus ist Sada eine Fähigkeit, die es zu entwickeln und zu vertiefen gilt. Und zwar sowohl im Vernunft- oder intellektbetonten Aspekt als auch im affektiven Aspekt. Auch wenn einem der eine Aspekt mehr liegen mag als der andere, braucht es doch den anderen, um wie sagt man, auf einem Bein kann man nicht stehen.
Ich fand es auch ganz schön, was du da nochmal hervorgehoben hast, so dieses, dass man immer auch davon, selbst wenn man davon ausgeht, dass es nicht stimmt, ne, dass es trotzdem zu was Heilsamen führt. Mhm. Und das finde ich gerade so schön auch an dieser Tadamasutta, weil wenn ich mich noch so zurückerinnere, so ein bisschen durch den, wie ich aufgewachsen bin und da auch durchaus geschädigt, sage ich mal, hatte ich mich schon gefragt, okay, wieso sollte ich jetzt ausgerechnet dem Buddha vertrauen? Ne? Wieso, wieso soll es denn der jetzt, wenn man noch gar keinen Bezug hat am Anfang, wieso soll es denn der jetzt irgendwie besser wissen als irgendjemand anders? Ne? Und da Stütze einfach so gut.
Darf ich noch was fragen? Ich kann mich so dunkel erinnern, dass das die Ayakema war, die das erzählt, die das Beispiel gebracht hat, bin mir aber nicht ganz sicher. Und ich habe es jetzt in letzter Zeit wieder gehört, dass so eine Metapher für das Vertrauen und für die Weisheit, die mir so unpassend erscheint, nämlich dass das Vertrauen der blinde Riese ist, und die Weisheit der scharfsichtige Zwerg, der auf den Schultern des Riesen sitzt. Und wenn die miteinander sind, dann ist alles gut. Aber für mich passt das so irgendwie nicht zu diesem, das ist eben kein blindes Vertrauen, sondern für mich ist es eben eine Arbeitshypothese, wenn man es jetzt noch wissenschaftlicher ausdrücken will. Genau. Hast du dieses Gleichnis auch gehört und woher stammt das?
Das ist eine gute Frage, woher das stammt. Ich kenne das auch, aber ich wüsste jetzt auch nicht, wo ich das verorten sollte. Da muss man mal recherchieren, wo das her sein sollte. Also,
sowas Ähnliches habe ich bei Fritz Schäfer gehört, der dicken Wälzer. Aber ob es von ihm stammt, das weiß ich nicht.
Also ich glaube nicht, dass mir das in den Sutten schon untergekommen wäre. Es entspricht auch, eben wie du schon sagst, Esther, das entspricht auch nicht meinem Verständnis von Sada. Weil das wäre dann also wirklich dieser blinde Glaube, wie es ihn in anderen Religionen gibt. Und das ist eben gerade nicht.
Hast du das auch noch auswendig, welche Sutte das ist? Wo der Buddha gleichsam so garantiert, dass der Vertrauens- und der Ansichtsgebende den Stromeintritt verwirklichen werden, bevor sie sterben. Welche Sutte das ist?
Das steht dann schon irgendwo da.
Ich wollte im Redefluss nicht unterbrechen.
Ich kann dir oder euch, je nachdem, das Konzept natürlich gerne schicken. Dann können Sie es nachlesen.
Vielen Dank.
Wow, das ist kein toll. Problem.
Dankeschön.
Ja, unter anderem bin ich sowieso abonniert. Das siehst du mir sowieso.
Würde ich mich gerne anschließen, bitte. Danke.
Jawohl. Ich werde mein Bestes tun. Falls ich jemand vergessen sollte, sagt es bitte nochmal Bescheid.
Ich wollte nur sagen, apropos Vertrauen, das ist mir gerade am Anfang öfters passiert. Und deswegen muss man auch die Lehrreden kennen oder wenigstens einige davon, dass in verschiedenen Situationen ja, Erlebnisse und so weiter, ich mich an eine Lehrrede oder eine Aussage des Buddha erinnert habe. Und sie traf auch auf meine Situation. Das hat immer mein Vertrauen verstärkt, weil die Lehre wurde von meinem Erleben bestätigt.
Genau. Ja, sonst kann Vertrauen ja gar nicht wachsen, wenn ich das nicht immer wieder, wie ich zu Anfang gesagt habe, das muss mit meinem eigenen inneren Verständnis im Einklang sein. Sonst was heilsam und unheilsam ist. Ja. Sonst funktioniert das nicht. Sonst bin ich ständig im Konflikt, bin ständig verwirrt, bin ständig am Zweifeln. Und das hat dann natürlich mit Sada, mit lehrgemäßer Überzeugung nichts mehr zu tun.
So, und ich hätte noch eine Frage. Ich weiß nicht, ob ich sie überhört habe oder ich frage mich, habe ich tatsächlich ein unerschütterliches Vertrauen? Wie kann ich das, sagen wir, überprüfen? Weil Vertrauen hat man, aber inwieweit ist oder wie tief dieses Vertrauen ist, das schwankt gerade beim Bodhidharma.
Ja, das kommt jetzt immer darauf an, worin du dein Vertrauen setzt. Es gibt ja immer wieder die Fälle, dass man da auf Suttenstellen stößt, wo man dann sagt, ah, also ob das, na, also bei aller Liebe, aber na. Das ist das eine. Oder man wird so vielen unterschiedlichen Belehrungen und Techniken und so weiter ausgesetzt, dass man auch in Verwirrung gerät. Das ist das andere. Letztendlich ist es aber immer ganz einfach. Es geht nur um Dukkha und das Ende von Dukkha. Und wenn man das verstanden hat, beziehungsweise das dazu Vertrauen hat und immer wieder auf diesen Punkt zurückkehren kann, dann wüsste ich nicht, wo Platz für Zweifel wäre.
Ja, das ist ein guter Maßstab. Aber auch wenn du verschiedene Suten ansprichst, wo man nicht so ganz einverstanden sein kann. Okay, aber im Grunde genommen, das heißt, die Lehre an sich, es können Suten geben, wo man ein bisschen in Verwirrung kommt, aber die Lehre an sich ist so, perfekt, rund, dass man an der Lehre selbst schwer zweifeln kann.
Ja, ich meine, die vier edlen Wahrheiten, wie willst du die bezweifeln? Also was soll es da für Verunsicherung geben? Das kann es ja gar nicht geben. Zumindest nicht für einen denkenden Menschen eigentlich.
Ja. Ja, es geht eher wahrscheinlich um diese ganz starke Hinwendung, dass man sich nicht ab und zu schon mal von dem Angenehmes außerhalb im Buddhismus sich schon mal angezogen fühlt. Dort gibt es mit Sicherheit.
Verstehe ich jetzt nicht. Also,
dass man also einen Spaß hat an irgendetwas wie ein schöner Ausflug oder gute Freunde oder.
Das ist ja was anderes. Das gehört ja nicht zum Thema Vertrauen, das gehört ja zum Thema Sila und Sinneszügelung und Weltabwendung und so weiter. Deswegen wird das Vertrauen nicht erschüttert. Deswegen war ja diese eine Sutta ganz interessant, wenn einer sehr starkes Vertrauen hat, aber trotzdem mit der Sila noch nicht so weit ist, dann muss er sich halt bemühen, das zu entwickeln. Und da gehört ihm dann auch die Weltabwendung und die Entsagung, die Sinneszügelung und so weiter dazu. Also die Dinge darf man nicht vermischen.
Okay, danke.
Und halt, dass man das, das Dhamma über seine eigenen Vorlieben stellt, das ist, glaube ich, schon auch so ein Maßstab. Wobei man ja wahrscheinlich auch davon ausgehen kann, es ist so, dass man halt, dass sich ja die eigenen Vorlieben mit der Zeit dann auch dahingehend verändern, dass es sowieso immer Einklang mit Dhamma sind. Also das ist jetzt nicht so, dass man ständig sich komplett überanstrengen muss und gegen seine eigenen Eigenschaften arbeiten muss, also, sondern dass das halt einfach so Hand in Hand geht, idealerweise.
Ja, aber auch das ist ja wiederum etwas, was nur funktioniert, wenn das Vertrauen als Grundlage da ist. Erst dann bist du nach und nach in der Lage, immer öfter das Dhamma über deine eigenen Vorlieben zu stellen. Gut, dann möchte ich euch nicht länger aufhalten und wünsche euch einen guten Abend.